哒哒哒哒哒哒哒哒。
Drei Spitzenkandidaten, davon zwei Quereinsteiger, ein Politik-Routinier, zwei Reife, eine Junge, zwei Männer, eine Frau. Herzlich willkommen zum EU-Special der warmen Brüder. Hier ist der...
Gregor...
Jingle.
Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
Gregor, warum haben wir uns entschieden, ein EU-Special zu machen?
Weil am 9. Juni die EU-Wahl ansteht und es ist, finde ich, wichtig, dass man zu dieser Wahl geht. Mhm. Und wir wollten da jetzt unseren Beitrag dazu leisten, warum soll man überhaupt zur EU-Wahl gehen? Mhm. Also mal abklären, warum vielleicht alle EU, wenn es vielleicht gar nicht so greifbar ist für manche, trotzdem gut und sinnvoll ist und auch wichtig ist, dahin zu gehen. Und B, natürlich als Orientierungshilfe, als Wahlhilfe, welche Partei denn vielleicht eure Werte am besten vertritt. Nur mal so, genau, ja. Als Service.
Jetzt könnte man natürlich sagen, warum schaut man nicht einfach die Pressestunde oder die ZIP, aber wir wollen eben einen anderen Zugang wählen. Wir wollen eben keine reinen Interviews führen, sondern wir wollen mit den SpitzenkandidatInnen ins Gespräch kommen.
Und wir haben natürlich schon ein bisschen einen stärkeren Fokus auf queere Themen.
Genau. Ja, also wer jetzt sich erwartet, dass wir ständig dann unterbrechen und ultrakritisch sind, also wir werden schon kritisch rückfragen, ja, keine Frage. Aber es soll trotzdem Raum geben, einfach ein bisschen miteinander zu plaudern und die Leute mal von der anderen Seite zu sehen, als in der Situation, wo sie einfach Dinge, die man vorher auch abgesprochen hat, natürlich. Mhm. Ich weiß ja, wie so eine Wahlkampfvorbereitung ist. Ja, ich habe das selber schon erlebt. Da wird ja sehr genau abgesprochen, was man spricht. Und wir wollen ein bisschen raus aus dem. Wir wollen die Leute aus der Reserve locken, wir wollen sie in ein Gespräch verwickeln, fast möchte ich sagen. Ja.
Und, auf Augenhöhe
begegnen und dass ihr vielleicht auch einmal da eine andere Seite von diesen Leuten seht. Ja, und das ist euer Terminplan heute bei Erscheinung dieses Podcasts, ist der 30. April. Mhm. Da gibt es jetzt gleich das Interview mit der Lena Schilling in wenigen Sekunden quasi.
Genau.
Ja, was passiert am 2. Mai, Gregor?
Am 2. Mai, Donnerstag, genau, kommt dann der Andi Schieder von der SPÖ.
Genau. Und an der Woche drauf, am Dienstag, am 7. Mai, kommt dann der Hannes Helmut, um Gottes Willen, Brandstätter. Schau, jetzt ist mal wieder passiert, ich sage immer Hannes Brandstätter. Vielleicht bin ich mit einem Hannes Brandstätter in die Schule gegangen. Also ich weiß es nicht. Es ist mir auch in der letzten Sendung passiert.
Ja.
Meine Mutter hat mich dazu vorher angerufen und gesagt, Gerald, der heißt Helmut. Aber weißt du, was das wirklich Witzige war? Sie hat das Gespräch dann beendet mit Ciao, Gerhard.
Fair enough.
Also offenbar läuft das bei uns in der Familie. Mhm. It's running in the family. Ich kann quasi nichts dafür. Es ist offenbar einfach genetisch bei mir verankert, dass ich Vornamen verwechsel. Passiert genau. Übrigens dauernd. Ich habe übrigens urlang gebraucht, bis ich ja bei dir nicht mehr nachdenken musste zwischen Gregor und Georg.
Ja, das brauchst du gar nicht sagen.
Wieso?
Wunderpunkt. Wer mehr Arme Georg nennt, ist vorbei.
Warum?
Ja, ist vorbei. So, und dann hätten wir nur als Abschluss am 9. Mai unser Wrap-up. Also das wird dann quasi unsere reguläre Folge eigentlich, wo wir dann nochmal so alle drei Gespräche Revue passieren lassen und dann nochmal so überhaupt über EU-Wahl und Wahlen halt uns austauschen werden.
Mir ist total wichtig, mit dir das zu diskutieren. Sollen wirklich alle zu der Wahl gehen oder nur jene, die sich informiert haben? Mhm. Warum ist es vielleicht wichtig, dass man hingeht? Aber auch, warum ist zum Beispiel der Gerald, also ich, ein Stammwähler und warum ist der Gregor oder manche noch Georg ein Wechselwähler?
Genau, das besprechen wir dann am 9. Mai. Und jetzt
kommt die Lena.
Viel Spaß.
Hoher Besuch im Warme Brüderstudio. Herzlich willkommen, Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl, Lena Schilling.
Vielen Dank für die Einladung hier.
Hallo, schön, dass du gekommen bist.
Super. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen, was man nämlich dazu sagen muss anscheinend, die 23-jährige Spitzenkandidatin. Wie sehr geht es dir am Nerv, dass du momentan nur auf dein Alter reduziert wirst?
Nicht nur auf mein Alter, auch auf mein Geschlecht.
Okay, ja, das kann man vorstellen.
Da gibt es viele Merkmale.
Gibt's ein paar Dinge?
Ja, ich habe wirklich in dem Wahlkampf, das, was ich gelernt habe, ist, in wie vielen verschiedenen Arten man die Frage stellen kann, bist du nicht so jung, weiblich und unerfahren? Es gibt so unglaublich viele Wege, diese Frage zu stellen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also ich glaube, vielleicht kann man danach einen Vorschlag machen.
Ja, Auf jeden Fall, oder so ein Sammelsurium zusammenstellen, dass man nur mehr auswählen kann. Ein Sammelband für Journalisten.
Für die dümmsten Fragen.
Das habe ich mir irgendwie überlegt, dass mir das ziemlich am Nerv gehen wird, auch wenn ich natürlich schon ein bisschen entfernt bin, aber ich habe mir gedacht, das ist schon irgendwie so eine typisch österreichische Geschichte, gell? Das ist auch so wie die Sneaker, welcher Politiker war das mit den Sneakern?
Der Mückstein, oder?
Was genau, und die Frisur dann vom Bildungsminister, also das ist schon so eine österreichische Geschichte, finde ich. Ich habe übrigens heute extra gesaugt hier, ich hoffe, man merkt es. Hast du das bemerkt, Gregor?
Ja, mir ist nichts.
Also es ist extrem ordentlich hier, ich möchte hier kurz eingreifen.
Seitdem wir hier eingezogen sind, habe ich einmal gesaugt, das war heute, und der Gregor merkt nichts.
Ja, wieso als Ehepaar, das folgt mir gar nicht auf.
Ich fühle mich extrem geehrt.
Schön. Wie ist das, so einen Spitzenwahlkampf zu führen oder einen Wahlkampf als Spitzenkandidatin? Ich habe mir das ja in meinem Leben immer mal ausgemalt, weil ich bin ein Politik-Junkie. Du hörst wahrscheinlich unseren Podcast nicht, nehme ich an, oder wäre halt ein Zufall. Aber das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass das immer so ein Traum war von mir, auch mal so einen Wahlkampf zu führen. Wie fühlt sich sowas an? Wie geht's dir damit?
Ich muss sagen, ich habe doch immer wieder in den Podcast reingehört beim Laufen.
Ah ja, wirklich?
Aber ich muss sagen, nachdem ich beim Laufen sehr angestrengt bin, ist das immer so ein mittelgutes Aufnahmestadium. Wie fühlt sich das an? Es ist total absurd. Also man geht ja als ein ganz normaler Mensch diesen Schritt und sagt dann, okay, ich mache das. Und plötzlich ist alles um einen herum anders, aber man ist auch immer derselbe Mensch. Und das habe ich schon ein bisschen unterschätzt, wie arg auch ist, wie plötzlich Menschen anders zu einem sind oder einen anders wahrnehmen, wie Journalisten einen anders behandeln und Journalistinnen. Aber es ist auch sehr viel Lustiges, was so in einem Wahlkampf passiert, und es macht auch Spaß. Also falls du es dir überlegst, ich würde sagen, can recommend mit starken Nerven.
Auch das habe ich hier schon öfter gesagt, leider war mein Vorleben zu bewegt. Ja. Und das ist auch etwas, was ich kritisiere, weil in Österreich, man holt ja alles raus. Ja. Also ich war jetzt nicht im Wald unterwegs und habe irgendwie Nazi gespielt, um Gottes Willen. Da bin ich auch dafür, dass man da ein bisschen ein Shame rüberstreut. Ja.
Gibt's auch weiß
ich
nicht,
was ich so in Discos und Clubs aufgeführt habe und welche Fotos es so von mir gibt und meine Ex-Lover, von denen will ich gar nicht reden, aber da hätten sicher mal Leute eine Rechnung.
Ob sie bocken dann bei der Heute aus oder was?
Ich werde dazu jetzt nichts sagen, aber...
Man muss ja niemanden auf die Fährte bringen, sozusagen.
Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, wie kam es denn dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Was war denn der Stein des Anstoßes?
Naja, es war ja irgendwie ein langer Prozess. Ich habe immer wieder viel mit Parteien zusammengearbeitet und getan. In der Zivilbevölkerung passiert das mit möglichst vielen progressiven Parteien zusammenarbeiten, Momenten. Und dann war schon so Klimabewegung, 5 Jahre lang, Petitionen, Demonstrationen, ich weiß nicht, wie viele Demos ich angemeldet habe in meinem Leben. Und irgendwie, und dann sitzt man so ein Jahr lang auf einer Baustelle in der Kälte und bewegt die kleinen Steine. Und für mich war das der große Moment, glaube ich, wo die Ministerin den Bau von dem Bautunnel abgesagt hat, die Leonore Gewessler, weil klar war, wir können da noch 5 Jahre auf dieser Baustelle sitzen, aber wenn es keine politische Entscheidung gibt, dann werden wir halt irgendwann geräumt. Und da war echt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir das eigentlich nochmal überlegen. Und dann kam irgendwann die Anfrage und ich habe ewig lang herum überlegt, soll ich es machen oder nicht? Und ich bin wirklich, also mir war noch nie so schlecht wie in diesen Monaten, weil ich in der Früh aufgestanden bin und mir gedacht habe, man stellt sich auch die Frage, kann ich das, schaffe ich das, was heißt das, um Gottes Willen? Dann bin ich ja Politikerin.
Ja, das glaube ich.
Und dann war tatsächlich ein Podium, einen Tag bevor ich die Entscheidung treffen habe müssen. Und am Ende sind 2 sehr coole junge Frauen zu mir gekommen und haben gemeint, dass sie das freuen würden. Und ich dachte, na gut, wenn es ein paar junge Frauen motiviert, das zu machen, dann machen wir es halt.
Ja. Ja, ich find auch das Demokratiebild sehr schön, dass du auch in deinen Interviews in letzter Zeit, gerade fällt mir da eben diese berühmte Pressestunde vor kurzem ein. Da war ja auch das irgendwie kurz Thema, und das ist etwas, dafür habe ich viel länger in meinem Leben gebraucht, ohne jetzt wieder auf dein Alter zurückkommen zu wollen, aber ich habe halt sehr spät verstanden, dass wie wertvoll Demokratie ist und ihre Institutionen, und auch wenn sie mühsam sind und wenn man immer wieder sagt, so, ach Demokratie, du gehst mir gerade am Nerv, ja, und das ist schon das Netteste, was mir einfällt, aber es ist halt das Einzige, was wir haben irgendwie, und auch wenn es an der EU viel zu kritisieren gibt, da habe ich dann eh noch 1-2 Fragen dazu, ist sie halt für uns so unfassbar wichtig. Ja,
ja, vor allem jetzt, glaube ich, gerade wird es spürbar.
Na, ich bin ja schon ständig zerrissen zwischen, hey EU, du bist das Geilste, ja. Aber irgendwie habe ich auch meine Probleme mit dir. Ich war übrigens nicht immer Feuer und Flamme für die EU. War das bei dir von Anfang an eine Liebe auf den ersten Blick?
Ehrlicherweise, ich bin hier irgendwie aufgewachsen und für mich war die EU immer einfach Gegebenheit. Und also ich habe es einfach nicht anders gekannt. Und natürlich gibt es dann Kritik, oder? Und mein Opa war FPÖ-Bezirksrat und wie viel ich mit dem gestritten habe. Und der war wirklich kein besonderer EU-Verfechter.
Das kann man vorstellen.
Ja, ja. Und genau, und ich glaube, da gab es einfach viele Konfliktlinien auch und immer wieder die Frage. Aber ehrlicherweise habe ich mich auch erst vor dieser Kandidatur so richtig damit beschäftigt, was heißt denn EU eigentlich? Ja. Und vielleicht ist das eher eine Frage, die wird mir immer gestellt und ich bin jetzt urfrech und stelle die Frage einfach an euch. Was heißt es für euch, EU-Bürger zu sein?
Also EU-Bürger zu sein, also heißt für mich immer eine Menge Freiheiten.
Ja. Ja.
Nämlich, dass ich zum Beispiel frei reisen kann und das vermisse ich jetzt so sehr, wo es eben wo verloren gegangen ist. Und das war auch so ein Moment, wo einem bewusst wird, hey, da fehlt was. Also London, ja, wo mein Fußballverein sitzt, wo ich gern 3-4 Mal im Jahr hinfliegen würde, kann ich halt jetzt schwieriger. Und wenn ich mir da was bestelle, dann muss ich nachher Zoll zahlen. Und das ist einfach schon ein Eingriff in mein Leben, so kleiner auch sein mag, ehrlich gesagt. Was heißt das für dich, Gregor?
Naja, also das Erste aus meinem Fall ist natürlich, dass es wahrscheinlich das erfolgreichste Friedensprojekt ist. In der Geschichte, weiß ich nicht. Aber viel konkreter ist es, sage ich, großes Geheimnis, dass ich so das Thema künstliche Intelligenz mir sehr interessiert. Und da muss ich schon sagen, also jetzt, wo ich das so beobachte, wie es sich entwickelt, auch weltweit, und welche Vorreiterrolle die EU spielt, in der Hinsicht auch dann natürlich anschließend an das Thema Datenschutz, Privatsphäre, also was da geschaffen wurde und da schon auch international so, ja, so ein Regulativ eigentlich irgendwie ist. Und gleichzeitig bin ich momentan sehr froh, weil ich wollte früher immer in die USA, so, also das ist in der Jugend. Da war das nur irgendwie
warst
so,
ja auch.
So, ja eh, aber halt so für immer vielleicht. Und das hat sich halt so komplett irgendwie gewandelt.
Vielleicht mit der EU?
Vielleicht, nein, nicht mit der EU, aber ich meine, gut, dass ich ja drüben war und dann war, gesehen habe quasi, okay, wie läuft es dort eigentlich? Also wie viel Geld brauchst du dort eigentlich, damit du diesen Lebensstandard hast, den wir hier haben können? Und die EU als eine Wertegemeinschaft, die da schon Verantwortung übernimmt. Und das habe ich jetzt eben bei dieser KI-Geschichte eben gesehen, dass es auch von Amerika, naja, aber schon also mit fast neidischen Augen darüber geschaut wird.
Ja, von halt einem Teil
der Bevölkerung.
Also ich habe damals, wie das Referendum war, ich war ja schon hier, habe ich, weiß ich noch, wie ich geweint habe an dem Tag.
Auf dieser Welt.
Auf dieser Welt, ja. Und in Wien, in der EU, die noch keine EU war. Aber ich habe geweint, weil ich wollte das nicht. Und ich war immer ein linksliberaler Mensch.
Du wolltest das nicht?
Ich wollte das nicht. Ich war ein absoluter, erbitterter Gegner. Obwohl ich weiß auch gar nicht, kann mich auch nicht mehr erinnern, aus welchen Gründen.
Okay, ja. Aber das Gefühl ist
ich weiß spannend. Ich habe das Bild in meiner Pupille und ich erinnere mich nicht an viel. Wie gesagt, 30 Jahre Nachtgeschäft oder so fast.
Aber
ich weiß, wie ich mein Fahrrad, also ich bin bei meinem Freund, bei einem lieben Freund, ich weiß sogar den Namen noch, den sage ich jetzt nicht, der war der Sohn eines liberalen Unternehmers. Also da weiß ich noch, der war damals so liberales Forum und Dings und der wollte es unbedingt. Und ich war, glaube ich, damals also vielleicht auch ein bisschen zu links, und, um das noch zu verstehen, was doch, also dass das eine gute Idee ist. Und ich habe mein Fahrrad genommen und ich war bei denen, wie das Ergebnis verkündet wurde, bin heimgefahren.
Ja. Aber wann war das?
Es war 89 war das Referendum, oder? Nein, später, 94.
94.
Aber dann müssen wir jetzt wieder den Wahnsinnigen, den
Backchecker.
Entschuldigung, den Peter Klein habe ich jetzt gemeint.
95.
Ja, ich darf das sagen. Das ist unser Podcast. Ich dachte, das hat erstmal am Nerv gegangen, auch mit dieser blöden Frage. Im Namen aller Leute, die ORF-Gebühren zahlen. Soll jetzt nicht so gehen, du weißt, ich liebe den ORF und bin dafür, Gebühren zu zahlen. Aber ich wollte mich entschuldigen für diese saudumme Frage. Weil, also ich bin auch wirklich in der Situation hier gesessen. Also wissen alle, was passiert ist?
Fassen wir zusammen.
Also es gab irgendwie missverständlich bezüglich Norwegen, dass er nicht in der EU ist. So können wir es auch stehen lassen. Und die Art und Weise, wie er es gestellt hat, ich wäre selber ausgestiegen bei der Frage. Also ich weiß, ich hätte das falsch beantwortet.
Ja, also das ist aber eben auch was total Spannendes, so grundsätzlich, wenn man eben, genau das habe ich gemeint, mit wenn man in die Politik geht, dann verändert sich plötzlich alles um einen herum. Und also man kriegt Fragen gestellt, die man früher nicht gestellt hatte. Und im Vorfeld zu dieser Frage hat er andere Fragen gestellt, die alle richtig waren, die ich auch beantworten konnte. Mhm. Und dann hat mich ausgehebelt bei der Frage. Aha. Und es war mir in dem Moment so extrem unangenehm, weil ich auch noch im Jahr davor Uni-Arbeiten über damals die Erfolgsbefragungen geschrieben habe. Und dann ist es mir einfach in dem Moment nicht eingefallen, weil Norwegen ja ein Teil der Wirtschaftsunion ist. Das heißt, in ganz vielen Bereichen teilnimmt an den Transaktionen der Europäischen Union. Genau. Und das war aber auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so hey, puh, jetzt muss man lernen, mit Fehlern umzugehen. Mhm. Und ich bin gar nicht so gut da drin, manchmal mit Fehlern umzugehen.
Ja, also mir tut es auch leid, also ich wollte diese Frage eben heute gar nicht stellen. Es hat sich jetzt das Gespräch irgendwie so ergeben, weil mir
alles
das eben.
Gut.
Also ich muss jetzt auch erklären, warum ich den so übel benannt habe. Was habe ich gesagt? Sehr böses Wort, gell?
Ich habe es wieder vergessen.
Sicher klagbar.
Ich habe es auch vergessen.
Ich hoffe, falls er das hört, wird er es auch vergessen und nicht zurückspulen. Aber ich habe mich damals natürlich über seinen rassistischen Eklat auch geärgert, wo er irgendwie so asiatische Menschen nachgemacht hat. Und, und deshalb ist er halt bei mir schon in der untersten Schublade. Und jetzt war das nächste Feature, wo er dann irgendwie gleich wie ihm nachgelaufen ist bei einer Konferenz. Und dann wissen wir jetzt schon, wo Norwegen ist. Und so. Also es ist halt wirklich, also so irgendwie Comedy of Wish bestellt. Aber gehen wir vielleicht...
Aber sollen wir die Frage nochmal vielleicht kurz zurückspielen?
Ja.
Warum braucht es denn EU für dich?
Ich glaube, dass die EU jetzt gerade in dem Moment das Wichtigste, eines der wichtigsten Instrumente ist, die wir haben, weil wir sehen, dass wir überall immer stärkere nationalstaatliche Tendenzen sehen. Mhm. Und wenn Rechte in Nationalstaaten gewinnen, dann bedeutet das, dass Minderheitenrechte eingeschränkt werden, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Also wir brauchen nur nach Ungarn schauen und können dort, also ich habe mit der Zivilbevölkerung auch in ganz Europa zusammengearbeitet, und Orban hat so einen Unterschied gemacht. Die Leute können dort wirklich nicht sagen, was sie denken, frei. Und eben von Frauenrechten zu eben Rechten auf Selbstbestimmung. Also da gibt es eine ganze Palette an Dingen, die direkt eingeschränkt wird. Und das einzige Gegenkonzept dazu ist, glaube ich, Solidarität und gemeinsam auf viele komplexe Krisen antworten. Und das ist schon, also diese Krisen, vor denen wir stehen, die sind ja so vielzählig. Und wenn man glaubt, darauf nationalstaatliche Lösungen geben zu können, dann ist das meistens Populismus. Und
also da rauszukommen... Der Wunsch sozusagen nach einer vermeintlich besseren Zeit, die es ja so eh nicht gab.
Ja, oder? Von einer vermeintlich besseren Zeit, die es so eh nicht gab, und wo wir schon noch sagen, die Rechte radikalisiert sich halt auch gerade einfach. Mhm. Also das, was da passiert, ist ja schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das spannend. Ich habe dann im versucht, so ein bisschen zu reflektieren. Und wenn ein Herbert Kickl über politische Fahndungslisten redet, dann müssen wir uns ja fragen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn man wirklich konsequent das zu Ende denkt.
Ja.
Was bedeutet denn eine politische Fahndungsliste? Was passiert denn dann mit den Menschen, die da draufstehen? Das ist ja dann keine Demokratie mehr.
Mhm. Also schon der Begriff Volkskanzler ist für mich, also zieht das schon alles zusammen.
Ja, also es ist immer schwer, jemandem was zu unterstellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das gemeint ist, woran wir jetzt denken, nämlich dieser Leute habhaft zu werden und sie mundtot zu machen, so wie das ja in anderen Ländern, die ähnlich strukturiert sind wie das, was sie die FPÖ vorstellt, auch der Fall ist. Also zum Beispiel in Russland oder auch sicher im Ansatz schon in Ungarn oder wahrscheinlich schon mehr als im Ansatz. Ja.
Total. Und ich glaube, das Einzige, dass man da irgendwie gegenwirken kann, ist eine Europäische Union, die dem da auch einen Riegel vorschiebt. Mhm. Und man sagt, hey Leute, also wenn wir eine Klimakrise haben, wenn wir soziale Krisen haben, dann müssen wir damit gemeinsam umgehen. Und eure Festung, also ich finde auch geil, Festung Österreich, die Festung Österreich in der Festung Europa. Also wie viele Burgen willst du ineinander bauen?
Mhm. Tut die EU genug Riegel vorschieben?
In welchen Bereichen?
Also fangen wir jetzt mal an mit dem Rassismus, weil wir gerade Orban und so weiter besprochen haben. Also da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Riegel, oder? Geht es dir da auch manchmal so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die EU ein Projekt ist, an dem man auf jeden Fall arbeiten muss. Also Kritik ist absolut auch berechtigt. Und gleichzeitig eben muss man in der größeren Ebene Entscheidungen treffen. Und gerade da, es braucht stärkere Hass im Netzgesetze, es braucht ganz viel stärkere Regelungen dazu, wie man Menschen auch schützen kann. Und da geht es um Rassismus, da geht es aber um Diskriminierung in ganz, ganz verschiedenen Mustern, die ja irgendwie immer relativ ähnlich stattfindet. Mhm. Und natürlich braucht es da härtere Regulatorien auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein anderes Bewusstsein. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir diskutieren in unserer Bubble darüber und Diskriminierung findet irgendwie statt, aber auch die Solidarität der Gemeinsamen ist oft nicht stark genug, in meinem Gefühl.
Wie soll man, weil ich mir das angeschaut, da ist jetzt dieser Bericht rausgekommen, wie die einzelnen Abgeordneten zu LGBTIQ-Themen abgestimmt haben, und da ist ja Polen, glaube ich, mit Abstand die Nation von den Abgeordneten, die am queerfeindlichsten abgestimmt haben. Wie soll man dann so quasi innerhalb dieser Wertegemeinschaft dann mit so jemandem umgehen?
Ich glaube, dass die Frage von, wie soll man von oben mit jemandem umgehen, mit Politikerinnen und Politikern, die offensichtlich kein Verständnis dafür haben, was Politik heute leisten muss, nämlich Sicherheit und Sichtbarkeit von ganz verschiedenen Menschen und Respekt und Anerkennung einander gegenüber. Das wären so die Allerbasics, die wir unseren Kindern im Kindergarten beibringen, wenn wir ihnen irgendwie sagen, also, oder das, ich denke mir immer, es wäre so leicht, wenn wir unsere Gesellschaft zurückgehen würden und uns daran erinnern, was wir unseren Kindern erzählen. Ja. Nämlich irgendwie, hey, schauen wir aufeinander, sind wir lieb zueinander, teilen wir miteinander, machen wir halt die Umwelt nicht kaputt und quälen keine Tiere. Das wäre eigentlich schon mal ein ganz guter Kompass für so ein Weltbild. Das heißt, ich glaube, mit diesem Wertekompass kann man reingehen. Und dann ist ganz klar, man muss halt für progressive Mehrheiten kämpfen, meiner Meinung. Und das bedeutet für mich zum Beispiel auch, LGBTQI-Plus-Bewegungen in Polen zu stärken, zu unterstützen, da auch mal hinzufahren. Und eben auch immer wieder passiert es ja, dass grüne Politiker, mir wurden schon Einladungen ausgesprochen, dann dort an der Pride teilnehmen, um das auch ein bisschen zu stützen und solche Dinge machen. Und ich glaube, das ist total sinnvoll. Aber dieser Wandel muss aus dem Land selber kommen, weil dort wird gewählt. Und da kann man aber nur die progressiven Kräfte stützen und die brauchen auch jede Unterstützung.
Und so Gelder streichen, ist das eine sinnvolle Maßnahme? Ich glaube, mit Ungarn war es ja auch mal so zumindest angedacht, dass das...
Das ist auch teilweise passiert. Also gewisse EU-Förderungen sind nicht mehr geflossen. Oder waren zumindest eingefroren.
Ja.
Ich glaube, das ist als zusätzliche Methode sicher auch sinnvoll, um auch ein Zeichen zu setzen und es klar zu machen. Aber die Frage ist, wen trifft das dann und was verändert das im Land konkret? Also für mich ist ja wirklich, das Ziel wäre, dass möglichst viele Menschen so abstimmen und sich dafür einsetzen, dass wir einfach gut zusammenleben können. It's just a bare minimum so. Und also in Wahrheit ist es ja das, worüber wir reden. Und deswegen glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig, die Demokratie in den Ländern stärken und da einfach auch solidarisch sein.
Das heißt dabei, so eine Vereinigte Staaten von Europa-Idee ist jetzt nichts, was dir vorschwebt.
Ich finde, das eine grundsätzlich fände ich es total schön. Im Moment sehe ich halt, dass wir eher das Gegenteil sehen. Also, dass wir alle total auseinanderdriften und ganz, ganz weit weg davon sind, das auch nur ansatzweise anzudenken. Und zuerst, glaube ich, müssen wir mal über die ernsthaften Probleme reden, die wir mit Staaten wie Ungarn haben, die wir mit Staaten wie Polen haben, die ja in der Europäischen Union auch andere Dinge beschließen wollen, die jetzt eine ganz andere Politik machen wollen. Und mit der Perspektive, und das macht mir ehrlicherweise Sorgen, dass wir vielleicht das rechteste europäische Parlament aller Zeiten haben werden, glaube ich, würde ich mich jetzt mit allem, was geht, dafür einsetzen, das noch zu verhindern.
Also das ist die Gefahr jetzt bei der kommenden Wahl?
Ja, das ist konkret die Gefahr bei der kommenden Wahl. Es schaut im Moment so aus.
Und vielleicht auch gleich an dieser Stelle ein Appell, warum man wählen gehen soll.
Ja, das ist gleich einmal ein Appell. Wir werden am Ende natürlich nochmal appellieren. Also bei mir ist es lustigerweise gar kein Schreckgespenst mehr. Bei mir hat sich das gewandelt vom, ich weiß nicht, wie alt war ich dann, wenn es 94 war, 14. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt, 94.
95.
Okay, dankeschön. Oh, da haben ja die Leute wieder sagen, was ich alles nicht weiß. Kriegen wir wieder viele Nachrichten.
Ich leite es dir einfach nicht weiter.
Mit 15 war ich offenbar ein verbitterter Gegner und jetzt könnte ich mir wirklich vorstellen, eben so ein vereinigtes Europa, also, oder Vereinigte Staaten von Europa, das ist für mich, also gerade jetzt mit den Angriffskriegen rundherum, die alle gar nicht so weit weg sind, ist das etwas, was mir vorschwebt. Aber ich weiß auch, dass das in Österreich wirklich sehr, sehr schwierig ist, das auch nur zu formulieren. Ja, da kommt halt sofort eine Wand wegen der Neutralität. Das ist halt wie heißt das?
Totschlagargument.
Die eierlegende Wollmilchkuh.
Also,
ja, und die einzigen.
Wollmilchsau.
Das ist halt ein Hybrid close einfach.
Enough. Close enough. Yes, right. I say close enough.
Gut genug, nicht perfekt ist das Ziel.
Also meiner Meinung nach sagen das ja wirklich nur die Neos. Weil die wissen halt, dass ihr Klientel damit leben kann. Ist auch spannend. Ja.
Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, wie stehst denn du zum EU-Militär?
Naja, ich glaube, ehrlicherweise muss man sich anschauen, was gerade schon passiert, was die Tendenz ist und dann was geht. Also das, was gerade passiert, es gibt ja gemeinsam zum Beispiel Battlegroups, kleinere Einheiten von unserem Militär, das mit anderen, zum Beispiel mit dem deutschen Militär und Co. Übungen macht. Das passiert aktuell.
Okay.
Und natürlich ist es sinnvoll, ich meine, natürlich ist es sinnvoll, wenn wir gemeinsam in einer Union leben, dass wir ungefähr ähnliche Standards haben wie bei allem. Und zum Beispiel auch, wenn wir über Waffenbeschaffung reden, und ich hasse es, darüber zu reden, aber muss man halt in diesen Zeiten, dass man halt schon auch sagen kann, es macht Sinn, wenn wir als Europäische Union gemeinsam Waffen einkaufen und nicht jedes Land irgendwo anders und unterschiedlich viel Geld dafür zahlt. Also das ist ja völlig absurd und kann man ja auch eigentlich niemandem erklären, dass da Steuergeld dann drauf geht. Aber, und ich glaube, das ist eben dieses Neutralität das Totschlagargument, in Österreich sind einfach die allermeisten Menschen für Neutralität.
Ohne zu wissen, was es bedeutet.
Genau. Das Spannende ist ja, in diesem Neutralitätsgesetz, also es gibt Neutralitätspolitik, die gemacht wird, und im Neutralitätsgesetz stehen drei Paragraphen. Und im Grunde besagt es nur, dass wir nicht in einem Militärbündnis sein sollen und dass wir nicht Waffen liefern, nicht in kriegerische Konflikte aktiv eingreifen sollen. So. Aber das, was ich extrem wichtig finde, ist zu sagen, was ist unsere Aufgabe als neutraler Staat, nämlich in der Außenpolitik? Und ich würde es als ganz, ganz große Verantwortung sehen, zu sagen, zum Beispiel in der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten. Mhm. Das heißt, wir müssen aktiv eigentlich alles tun, um zu unterstützen, um zu helfen, um uns einzubringen und diese Neutralität nicht als einen Freifahrtschein zu sehen, nicht zu sagen, hey, wir sind die Trittbrettfahrer der Europäischen Union, das ist extrem unsexy, sondern zu sagen, hey, let's go, lasst uns tatsächlich auch teilhaben daran, aber eben in einer anderen Art und Weise. Darüber, finde ich, kann man reden, aber ich fürchte, wir werden auch diese Debatten jetzt die nächsten Jahre führen. Ja. Also so wie es ausschaut, und auch die außenpolitische Lage, wie sich es verhält, es wird gerade zumindest nicht viel besser.
Aber wäre dann EU-Militär so ein militärisches Bündnis?
Ich wollte gerade mal mahnen, weil EU-Heer ist halt auch so wirklich wir haben nur wenig Zeit, was wir uns in der ZIP hören werden. Okay. Ich wollte jetzt, sorry, wenn ich dich unterbreche, du weißt, das war ich äußerst ungern. Und ich wollte jetzt wirklich eben ganz kurz reingehen. Also Hassrede machen wir gleich noch. Ja? Mhm. Aber bevor wir das machen, wollte ich dich eben fragen, du bist ja wirklich sehr bekannt für dein Engagement im Klimabereich, du kommst aus dem Bereich. Gibt es hier eine Schnittmenge zwischen Klimapolitik und LGBTIQ+. Jetzt kriege ich heute gar nichts raus. Danke für die Hilfe. Ja. Bitte reicht mir einen Gehstock oder so. Das ist wirklich ganz schlecht bei mir. Ja. Also, gibt es hier eine Schnittmenge? Warum ist Klimapolitik vielleicht auch für LGBTIQ+, danke, Applaus, wichtig?
Also ja, es gibt eine Riesenschnittmenge und ich glaube einerseits in der Bewegung. Also die Menschen, die sich in zum Beispiel queeren Bewegungen organisieren, sind auch viele in der Klimabewegung aktiv. Also ich glaube, da gibt es einfach mal eine grundsätzliche Schnittmenge miteinander. Und auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass man sich anschauen kann, wen die Klimakrise wie trifft. Und gerade Menschen, die nicht weiße, reiche, alte Männer sind, werden von Krisen härter getroffen. Mhm. Die Klimakrise trifft zum Beispiel, wir sehen das in Krisengebieten, wenn eine Naturkatastrophe eintritt, trifft sie zum Beispiel Frauen, aber eben nicht nur Frauen, sondern Frauen, weiblich gelesene Personen, alle möglichen verschiedenen Personengruppen, die nicht das Privileg haben, der Familienoberhaupt zu sein, der das Geld nach Hause bringt, ganz anders und viel härter. Richtig. Und das heißt, es geht im globalen Süden, es geht überall da, wo jetzt schon Naturkatastrophen eintreten, um eine ganz direkte Betroffenheit, eine Betroffenheit von eben Menschen, die vielleicht nicht so super privilegiert sind von der Gesellschaft. Und als zweites, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder vergessen, in diesem Kampf gegen die Klimakrise, um die Einhaltung, da geht es ja in Wahrheit schon noch ganz, ganz viel um eben Gerechtigkeit. Das ist eine Gerechtigkeitsbewegung. Und ich bin aufgewachsen in dieser Bewegung und überall auf der Welt sind Menschen auf die Straße gegangen. 150 Länder. In 150 Ländern Millionen junge Menschen, die sich dann zum Beispiel auch für LGBTQI+.
Eine Selbsthilfegruppe.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich leite
Sprechtraining.
Sie
ja, danke, sehr gut.
Der Fachmann hier, der kann das leiten.
Ja, genau. Wunderbar. Sich einsetzen und aber zum Beispiel in anderen Ländern auch dafür verfolgt werden. Und das ist auch so ein, also Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, erleben einfach auch Repression und auch da muss man solidarisch sein.
Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Klimafrage, weil mir das mein Leben lang schon beschäftigt. Wenn ich einmal eine Expertin habe, sorry, kriege, das muss ich jetzt muss ich stellen. Bitte. Wirklich, weil mich das mein Leben lang schon beschäftigt. Warum als Gesellschaft oder warum greift man das als Politiker oder Parteien auch nicht? Ich habe das noch nie gehört, dass jemand sagt, es muss belohnt werden, wenn jemand aktiv in die Nähe des Arbeitsplatzes zieht. Wir haben irgendwie für Pendlerinnen und Pendler, und ich weiß, da gibt es viele, die, wenn die halt so ihr Leben lang schon dort leben, dann sollte ich da pendeln und natürlich müssen wir das fördern. Ja? Aber wenn du zum Beispiel in Wien deinen Arbeitsplatz hast und du willst nach Wien ziehen und willst nicht die Umwelt belasten. Weil auch wenn du Zug fährst jeden Tag, belastest du ja mehr als jemand, der 5 Minuten zu Fuß geht oder eben 2 Minuten mit der U-Bahn fährt oder 10 Minuten mit der U-Bahn fährt. Warum gibt man nicht Leuten die Narbe am Arbeitsplatz? Das ist logistisch wahrscheinlich schwer, das verstehe ich schon. Mhm. Aber wir schaffen logistisch mittlerweile viel. Warum überlegt sich dann jemand, es gibt einen Bonus, wenn man in der Nähe des Hauptarbeitsplatzes wohnt? Hast du eine Theorie?
Finde ich einen total spannenden Ansatz. Ich glaube, eben einerseits ist es total schwierig in der Umsetzung. Mhm,
das bestimmt.
Aber
und ich würde die Challenge annehmen.
Ich finde auch, wir nehmen das einfach als Projekt mit und nehmen die Challenge an. Ich glaube, das passiert ja zum Beispiel von Firmen selber, wenn Leute aufs Land rausziehen und wieder zurückziehen, gibt es ja manchmal Unterstützungen oder ähnliches. Okay. Aber ich finde, eigentlich ist das ein gutes Konzept. Wir wissen, Städte sind klimafreundlicher, wegen Verkehrswegen etc. Das heißt, eigentlich finde ich das ein sehr gutes Konzept. Ich werde es mal mit Gernot Wagner besprechen. Mhm. Der schreibt ja immer sehr viel über die Städte. Ich glaube, das ist ja dann wieder das Nick. Also ich glaube, es ist wirklich vielleicht einfach bis jetzt einerseits liegen geblieben, zweitens sind Klimaschutzagenten dann meistens doch gar nicht so wichtig für manche Politikerinnen und Politiker in Städten. Aber ich würde es auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich finde es einen guten Vorschlag.
Dankeschön. Dann rein ins LGBTIQ+-Thema. Warum soll diese Gruppe euch speziell wählen und nicht andere?
Das ist eine sehr direkte Frage, aber ich finde es gut. Ich glaube, einerseits die Frage ist, wofür Parteien stehen. Und die Grünen haben in der Vergangenheit gezeigt, und das ist ja ein Grund, warum ich auch für die Partei antrete, weil ich dahinter irgendwie relativ stolz stehen kann, dass alle Menschen gut sind, wie sie sind, respektiert werden sollen, aber auch eben mehr Raum in der Gesellschaft kriegen sollen. Und dafür setzen wir uns an ganz verschiedenen Punkten ein. Und das ist extrem wichtig, dass wir zum Beispiel Sprecher haben in dem Bereich. Das hat die Eva Ernst-Cicic gemacht, jetzt hat es David Stöckmüller übernommen. Und das ist auch was, das eben auf EU-Ebene extrem wichtig ist, weiterzubringen und das glaubhaft und ernsthaft zu machen und die Pride-Flagge nicht nur zu hissen, wenn es gerade ein Marketing-Gag ist, sondern das auch tatsächlich in langfristige, gute Politik zu gießen und immer klar gegen Diskriminierung zu stehen und immer klar dafür einzustehen. Und ich glaube, das ist einfach in den letzten Jahren passiert und werde ich auch weiter tun.
Einwurf, ich weiß nicht, wer das gesagt hat letztens, nämlich, dass es auch wichtig ist, dass es LGBTIQ+ halt nicht nur als LGBTIQ+-SprecherInnen gibt, sondern eben auch in anderen Bereichen, weiß nicht, zum Beispiel Straßenbau oder Bildung oder Verteidigung. Ja? Das wäre auch schön, ne?
Das stimmt, das Gute ist, dass David Stöckmüller ja auch viel Außenpolitik macht, also da gibt es zumindest Schnittmengen. Nein, aber auch bei mir, ich würde natürlich sagen, es ist halt Querschnittsmaterie, so wie ganz, ganz viele andere Themen. Mhm. Wenn wir über Gleichberechtigung reden, wenn wir über Gleichberechtigung am Arbeitsplatz reden, dann rede ich ja immer erstmal aus der Perspektive, aus meiner Lebensrealität und das ist eben eine, die vielleicht anders ist als die von anderen, nämlich von einer jungen Frau. Und deswegen denke ich andere Dinge mit. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig, nämlich zu sagen, klar ist es Querschnittsmaterie und klar spielt das in jedem Themenbereich eine Rolle. Und also für mich wäre zum Beispiel eins von diesen Dingen, zu überlegen, wie man das in Zügen etablieren kann, dass Toiletten so ausgestattet sind, dass das für alle Personen super ist. Mhm. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze, was man verbessern und was man tun muss. Aber ich glaube, man muss es einfach aktiv mitdenken und auch aktiv verpflichtet sein und sich verpflichtet fühlen der Community gegenüber.
Mhm. Ein ganz wichtiger Themenbereich da wäre für mich zum Beispiel Bildung. Mhm. Weil das haben wir ja schon öfter besprochen. Also ich bin ja davon überzeugt, dass quasi, wenn man antidiskriminatorische Maßnahmen in Schulen trifft, man sehr viel erreichen kann, langfristig, gesellschaftlich. Gibt es irgendwie Ideen, wie man das auf EU-Ebene fördern kann?
Auf EU-Ebene gibt es auch Förderungen für genau solche Bildungsinitiativen, aber das, was dann trotzdem ist, eben niemand weiß davon, das ist das Erste. Mhm. Und zweitens gibt es zu wenig Sichtbarkeit dafür auch. Mhm. Also es ist ja dann trotzdem so, in diesen Schulstunden und an Schulen werden dann immer Themen zusammengeworfen und es findet so ein bisschen ein Kampf von Interessen statt. Mhm. Und auch das sollte ja, wenn man es als Querschnittsmaterie sieht und sagt, das gehört zu unserem Aufwachsen dazu, diese Art zu denken, zu sagen, hey, wir respektieren einfach auch alle Menschen und genauso wie sie sind, dann muss das ja eigentlich in der Elementarpädagogik anfangen. Mhm. Und da wird es um eine ganze Transformation gehen. Was die EU dazu beitragen kann, ist einerseits das, was Bildungsstandards sind, auch weiterzutragen, zu diskutieren und zu vereinheitlichen. Mhm. Und dann müssen wir uns aber wieder überlegen, wie das ein Viktor Orban findet und wie Ungarn dazu steht. Also auf EU-Ebene ist es sicherlich nochmal ein größerer Kampf, wobei auch die Nationalratswahlen stehen an. Ja. Und wenn ein Herbert Kickl Kanzler werden sollte, dann bin ich mir nicht ganz so sicher, wie es ausschaut mit genau solchen Initiativen. Ja. Boah, darf ich ganz kurz, muss ich kurz ragen.
Ja.
Ich
bin, alles darf man hier, es ist ein Safer Space.
Und eine Selbsthilfegruppe. Safer Space, sehr gut, ja. Ich bin gestern in einer Online-Schuldiskussion gesessen mit einem alle Kandidaten, ein FPÖler war da, nicht Harald Wilimski selber, aber ein FPÖ-Kandidat war da und hat halt einfach wirklich unsagbare Dinge von sich gegeben. Und es hat darin gegipfelt, dass er am Ende gesagt hat, gleichgeschlechtliche Ehe wäre ja so, dann bricht man die Traditionen auf und es könnte ja auch dazu führen, dass Väter dann ihre Töchter heiraten. Und es hat ich habe geglaubt, ich zuck aus. Und das Problem war dann aber, natürlich sitzt er Schüler und du hast keinen Faktencheck. Das heißt, ich bin einfach mal völlig in die Luft geflogen und war so, was soll denn das? Aber ich glaube, da müssen wir ganz, ganz viel hinschauen und das wünsche ich mir auch, dass wir im Wahlkampf hinschauen und wenn solche Dinge passieren, dagegen angehen, weil das darf einfach nicht so stehen bleiben.
So, ich wundere mich auch nicht, dass sie nicht den Wilimski schicken, weil die FPÖ ist eigentlich bekannt dafür, dass sie zu solchen Dingen mit Schülern den Spitzenkandidaten schickt und Schülerinnen natürlich und alle dazwischen und außerhalb. Also ich weiß, dass bei einer Veranstaltung im Rathaus einmal, da war ich zufällig auch ein bisschen involviert, da waren wirklich die das war eine Gemeinderatswahl, ja, da waren die 7., 8. Reihe von allen Parteien da, aber Strache war da. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Weil er weiß das Potenzial, was Schülerinnen und Schüler haben. Und die tragen das ja hinaus. Also, dass in dem Fall jetzt nicht der Chef kommt, sondern ein Atlatus, weil wir dieses schöne Wort voll magisch.
Das etablieren wir jetzt, oder? So funktioniert Framing.
Ja, genau. Aber diese Argumente kennen wir ja schon. Also, die gibt es ja in allen Variationen. Und irgendwie sind die nicht tot zu kriegen.
Das stimmt, aber ich finde es total arg, sowas in einer Schuldiskussion einfach dahin
aber
zu stellen.
Aber gab es da keinen Moderator, der da...
Na, eben nur die Schüler selber. Aha. Und natürlich ist es schwierig, als Schüler dann irgendwie da zu intervenieren in so einer Rolle. Ja. Aber ja, das wird noch ein lustiger Wahlkampf.
Ja, hoffentlich wird es nachbereitet. Ich muss natürlich jetzt die eine unangenehme Frage stellen, bitte. Nämlich es gab ja auch in eurer Partei einen Vorfall, nenne ich es jetzt einmal, wo eine Mandatarin sich sehr transfeindlich engagiert hat oder vermeintlich transfeindlich zu einer Veranstaltung ging von dieser berühmten Posy Parker. Das wird natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Glühwürmchen, so heißen sie übrigens, ist das ein süßer Name?
Das schon, ist ja. Der süßeste Name.
Wird natürlich Sorge machen. Ja, weil unsere Glühwürmchen sind ja eben, es gibt halt nicht nur zwei Geschlechter von Glühwürmchen, sondern ganz, ganz viele. Jeder kann sie und jede und alle dazwischen außerhalb können sich das selber aussuchen. Was würdest du denen sagen, um sie ein bisschen zu beruhigen?
Zuerst, ich möchte auch ein Glühwürmchen werden.
Jeder ist herzlich eingeladen.
Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich sehr willkommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach klar zu machen, ich mag gar nicht auf diese Diskussion eingehen, sondern klar zu machen, wofür ich stehe und wofür ich in der Partei kämpfe. Und das ist ganz klar Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und dass es in Wahrheit genau darum geht, nämlich zu sagen, es geht einfach um grundlegenden Respekt und Anerkennung von Menschen als das, was sie sind. Und ich glaube, da gehört auch einfach noch mehr kommuniziert, dass es da ja wirklich einfach um uns alle geht, in allem, was wir sind. Und das finde ich eine sehr wichtige Frage und eine, die man auch auf jeden Fall weiter diskutieren wird. Aber ich glaube, die Partei hat sich dann ganz gut dazu verhalten, auch im Nachhinein. Klar, hätte auch noch anders sein können, aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt gerade in diesen Zeiten, in diesem EU-Wahlkampf, den ich jetzt ja antrete, in die Zukunft schauen und ich klar mache, wofür ich stehe, gemeinsam mit meinen Kolleginnen.
Das hast du sehr schön gesagt, finde ich auch.
Ja. Danke.
Finde ich auch gut und ja, man muss ja irgendwie weitermachen. Also wenn man in einer Organisation ist, ich kann mir das auch vorstellen, natürlich, da kann nicht jeder und jede ständig alles, also da kann man nicht immer mit allem, das geht halt auch gar nicht. Sobald viele Menschen zusammenkommen und ich glaube, es ist auch wichtig, nicht immer sofort den Hut auf alles zu hören. Dasselbe gilt natürlich auch für die EU. Was ist jetzt etwas, was du sofort ändern würdest an der EU, wenn du könntest? Sodass jetzt sozusagen oder ein, zwei Dinge, wo du sagst, da ist die EU für mich noch nicht perfekt, das will ich vielleicht auch gerne in der Zukunft anders sehen.
Das erste ist natürlich eine Unzugänglichkeit. Mhm. Also wir reden über die EU immer als was, es wäre das extrem weit weg, so ein Luftschloss, das irgendwie ungreifbar ist für Menschen.
Ja, richtig.
Und das muss man aufbrechen und das muss die EU selber aufbrechen. Das heißt, da geht es wirklich um Öffentlichkeit, um Transparenz, um Kommunikation und gleichzeitig aber auch wirklich Möglichkeiten zur Beteiligung schaffen. Also dass Menschen in Österreich das Gefühl haben, hey, erstens, ich weiß ab, was da passiert, was meine Abgeordneten da machen und zweitens, ich kann die auch in die Verantwortung ziehen und kann daran teilhaben an diesem Gesetzgebungsprozess, so wie das halt auch in einem Nationalrat ist. Und ich meine, in der EU, es ist so verrückt, es werden 80% aller Gesetze, die bei uns beschlossen werden, von der EU in Form von Verordnungen und Richtlinien vorgegeben. Da geht es um so unendlich viel. Also da fängt es an von, was wir essen, Wahnsinn, wie wir fahren. Ja.
Das ist kein Bewusstsein dafür da, gell? Also wie viel das dann doch ist.
Ja, weil es keine richtige Öffentlichkeit dafür gibt. Und
man hört fast immer nur im negativen Kontext von, die EU schreibt uns jetzt wieder irgendwas vor.
Ja, die Bananenkrümmung zum Beispiel.
Ja, das ist der Klassiker, so, die Gurken, die Bananen. Genau so. Ja. Oder das um Gottes Willen, das Rauchen. Ja. Also, das ist ja unser größtes Problem natürlich, wo man rauchen darf. Ja. Aber warum schafft man das nicht? Weil da steckt ja schon ein bisschen Wucht dahinter und Potenzial und Geld. Die EU könnte man ja ein bisschen besser vermarkten. Woran hapert es dann?
Ja, ich glaube, 3 Punkte, es gibt sicher hunderte. Mhm. Der erste ist, dass im Nationalrat natürlich auch vermittelt werden will, dass dort alle Entscheidungen ausverhandelt werden. Und die EU gibt ja zum Beispiel, wenn es irgendwie um Verordnungen geht, dann gibt es eine Richtung, in die es gehen soll, dann gibt es einen Vorschlag und dann muss das noch diskutiert und umgesetzt werden. Das heißt, die Nationalen, natürlich, keine Gemeinde will ein bisschen was von ihrem Einfluss abgeben. Natürlich will das Land keinen Einfluss abgeben.
Ja, sicher.
Und also, das ist auch in der Öffentlichkeit. Natürlich
wir sind
will man,
wir.
Ja, wir sind wir, nämlich, so schaut es aus.
Mit eben.
Und natürlich wollen Politikerinnen ihre Erfolge auch feiern als diejenigen. Fände ich schön, wenn wir es schaffen würden, zu sagen, einfach auch Anerkennung für die Arbeit voneinander. Das ist das Erste. Voll. Das Zweite ist, es gibt halt keine Art von keine europäische Öffentlichkeit. Wir haben in Österreich ein ORF, wir haben lauter Medien, die schreiben über den Nationalrat, wenn Plenum ist und so. Das gibt es in der EU einfach nicht, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Wir könnten Zeitschriften auf Englisch rausgeben, aber ganz ehrlich, wer wird die lesen?
Ja. Mhm.
Also würd mich wundern, wenn das jetzt eine extrem hohe Auflage hätte und alle Österreicher am Familientisch dann
das kannst du in die U-Bahn legen, ist kein Plan.
ich glaube, man kann was drin verpacken und alles ins
da ein paar Zigaretten draufhängen, dann vielleicht das verdient. Vielleicht,
wie so die Karotte am Zahn. Nee, und ich glaube, das Dritte ist, und das ist, was ich mir schon vornehme, ist halt Social Media viel mehr einsetzen. Mhm. Also auch den Weg, den ich jetzt gehe, ich versuche den ja auf Social Media irgendwie mitzunehmen und auch dann, wenn ich in der EU bin, in diesem EU-Parlament sagen, okay, das verhandle ich gerade, daran scheitere ich, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und natürlich die Zivilgesellschaft mehr teilhaben lassen. Also wenn man die Zivilgesellschaft auch auf EU-Ebene nicht mehr unterstützt, sondern mehr reinholt, das wäre, glaube ich, wichtig.
Mhm. Dann hätte ich da vielleicht eine Anschlussfrage, so ein kleines Gedankenexperiment.
Und dann würde ich meine 5 Blitzfragen machen und wir wrappen es ab, weil wir haben wirklich schon viel Zeit bekommen. Herzlichen Dank, wirklich auch, dass du dir die Zeit genommen hast mal an der Stelle.
Klar, es ist sehr schön bei euch.
Sehr warm. also als kleines Gedankenexperiment, wenn du jetzt Königin der EU sein könntest, was wäre die erste, ich kann mir nicht denken, aber ich würde es trotzdem hören, was wäre die erste politische Maßnahme, die du sofort umsetzen willst?
Ich würde Politik immer nur mit anderen Menschen machen, deswegen würde ich nicht sagen, ich bestimme irgendwas, sondern ein Parlament einführen und dafür sorgen, dass wir gemeinsam viele Entscheidungen treffen und da aber vielleicht auch andere Leute reinholen.
War das jetzt so ein Moment, wo du dir ganz eine andere Antwort erwartet hast, aber dann zur Sicherheit sagst, natürlich war das nicht.
Was für eine Antwort hättest du dir erwartet?
Nein, ich hätte nur eine Maßnahme gehört.
Boah, eine einzelne Maßnahme ist natürlich extrem schwierig. Ich fände zum Beispiel, was mir...
Aber es ist ja genau das Gegenteil der EU, ne?
Ja, aber ich möchte nur herausfinden, was sozusagen was für dich so eines der wichtigsten Themen ist.
Das wäre relativ einfach, nämlich was das urviel Freiheit gibt, wofür wir jetzt gerade auch im Wahlprogramm kämpfen, nämlich viel schnellere Zugverbindungen in Europa, die auch noch zuverlässig sind und dann leistbar für alle. Im Moment kostet Fliegen zum Teil 30 Mal weniger als Zugfahren. Und da, also das wäre so eine ganz, ganz schnelle Maßnahme, die ein Mini-Teil davon wäre natürlich. Aber stellt euch mal vor, wir könnten in 4 Stunden von Wien in Berlin sein und dann würde es auch noch irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro kosten.
Das wäre gefährlich für mich.
Ich kämpfe
persönlich
für dich.
Wann fährt der letzte Zug weg am Sonntag, dass ich aus den Bergen rauskomme und am Montag wieder in der Arbeit?
Ja, genau.
Also für mich ist es gut, dass es nicht so ist. Für die Umwelt und für alle anderen schlecht.
Du sagst, alle müssen leiden, nur damit du sicher bist.
Nein, ich würde mein Votum trotzdem dafür abgeben, natürlich. Aber es wäre tatsächlich fatal, glaube ich. Stell dir das vor, wenn du dich nach dem Berghain wirklich noch setzen kannst in den Getränkewagen. Wie heißt denn, den Speisewagen? Schau, ich denke an die Getränke. Ich brauche die Speisen nicht. Gib mir die Speisen weg. Weg mit dem Paprika-Händel. Ich möchte nur die Getränke. Und dann 4 Stunden trinkst du und bist daheim.
Stört deine 5 Fragen.
Von Wien nach Berlin, um ins Berghain feiern zu fahren, ja?
Ja.
Das ist die Forderung.
Das ist hier gehört. Hier zuerst gehört.
Es wird morgen Schlagzeile Grüne fordern. Expresszug ins Berghain. So, also meine 5 Blitzfragen.
Ja.
Was ist der letzte Song, den du bewusst ausgewählt und gehört hast? Also jetzt nicht beim Biller an der Kasse, My Heart Will Go On, sondern was hast du zum Beispiel am Handy ausgewählt und gesagt, jetzt habe ich 5 Minuten, jetzt höre ich mir was an.
Von Wir sind Helden, Denkmal in der Techno-Version.
Geil. In der Techno-Version?
Muss ich gleich mal horchen.
Okay.
Ganz geil.
Ah, das ist, was das gefällt. Ich bin ja Techno, wie sagt man, ohne das N-Wort,
Purist,
danke.
Sagen wir so.
Also bei mir darf ja nichts vermixt werden mit Vocals, weil sonst bin ich raus. Wann war dir das letzte Mal etwas wirklich unangenehm?
Das Gespräch. Das
nein.
Cringe.
Nein. Cringe. Wirklich, wirklich unangenehm. War mir schon unangenehm, nicht so, aber das ist eine lustige Geschichte. Ich mach's auch kurz. Meine Oma hatte 70. Geburtstag und wollte unbedingt mit mir und meiner Mama Zwergalbahn fahren. Und dann standen wir bei der Zwergalbahn und haben miteinander geredet und plötzlich stand Niki Fellner neben uns und hat mit seinem Kind total nett und sorry fürs Outen hier. Und dann hat meine Oma sich mit ihm unterhalten und das war mir massiv unangenehm, weil sie natürlich nicht wusste, wer das ist.
Also ist der auf dich zugekommen?
Naja, wir sind direkt nebeneinander in der Schlange gestanden, vor der Zwergalbahn. Naja, wenn man nebeneinander steht, was will man denn machen?
Ich bin jahrelang bei dieser Zwergalbahn im Prater, die, ne?
Ja, die wollen einem Zwerge anpinkeln am Ende.
Genau, da bin ich jahrelang, da ist ja so ein kleiner Wirt daneben, der hat einem Freund gehört und da bin ich auch sehr lange immer nach als Afterhour hingegangen und gesessen und haben die Leute angeschaut, das war sehr lustig.
Ich dachte, du bist der Afterhour Zwergalbahn gefahren.
Wir kannten halt den Wirten und der war so lustig auch und dann, weiß ich nicht, wurscht.
Also zukünftig im Expresszug vom Berghain zur Afterhour zum Zwergalbahn.
Das nenne ich Mobilitätswende.
Ja, wirklich. Die Mobilitätswende.
Mobilitätswende. Was ist der lustigste Straßenname, den du kennst?
Der lustigste Straßenname?
Mhm.
Puh, vielleicht die Schillingstraße in Berlin, das ist jetzt super unkreativ. Oh. Ihr dürft nicht.
Ich finde es eigentlich ziemlich witzig. Ja. Gibt es bei uns keine Schillingstraße? Mhm. Nein?
Nein.
Wirklich? Sollen wir da Fact-Checken?
Wir uns jetzt zur Aufgabe.
Ja, genau. In der nächsten Folge hört es.
Genau, und dann überfallen wir auf dem nächsten Parteitag irgendjemand und sagen, wisst ihr schon, dass es eine Schillingstraße gibt? Und dann vermarkten wir das an den ORF und kommen groß raus mit einem Late-Night-Format. So. Als Abschlussfrage, nein, es ist noch gar nicht die Abschlussfrage, es sind noch 2. Welche Reihenfolge ist richtig? Cereals Milch oder Milch Cereals?
Cereals Milch.
Falsch.
Nein, bin ich voll d'accord.
Ja.
Warum jeder? Ich verstehe das
Weil
nicht.
Weil du ja nicht, wenn du zuerst Milch reingibst, weißt du nicht die Menge. Dann, dann schwimmt das ja
da drin. Man hat ja Erfahrung, man will ja nicht, dass das Ding soggy wird. Du willst ja keine soggy Cereals. Außer es gibt ein paar Leute, die wollen
soggy. Aber wie lange lässt du die stehen?
Keine Sekunde.
Ja, eben.
Schützt
drauf und isst.
Es geht so schnell.
Es ist einfach falsch. So, das ist okay. Das Fakten gecheckt.
Fakten gecheckt. Ist eine objektive, kann man objektiv beantworten. Ja. Die Frage.
Und letzte Frage. Eine Unart im Internet, aber jetzt nicht so eine ernste, wie zum Beispiel jemanden beschimpfen, Hass im Netz, sondern irgendwas, was dich nervt, obwohl es quasi so eine Eigenheit ist.
Rechtschreibfehler verbessern.
Also das Verbessern von Rechtschreibfehlern.
Ja.
Also wenn jemand bei einer Diskussion sofort sagt, das schreibt man so.
Ja, ja. Und dann eskaliert diese Diskussion auch immer gleich. Vor allem, ich bin wirklich schlecht im Beistrichen setzen. Und es passiert mir ständig. Und es ist eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Und das ist mir dann auch peinlich. Und sind wir 5-mal drunter, das schreibt man nicht so.
Aber
ich weiß es eh.
Aber nutzt du Großschreibung?
Manchmal, aber manchmal
weil so,
auch
weil nicht. So, weil so Gen Z ist ja bekannt, dass man so Großbuchstaben nicht mehr braucht.
Ja, das finde ich auch eigentlich.
Ja, liebe Lena, danke, dass du hier warst bei uns im Studio. Und wir wünschen ganz, ganz viel Kraft und Erfolg.
Dankeschön.
Es ist ja quasi so die härteste Zeit. Wann endet so ein Tag normalerweise? Wann fängt er an?
ganz, ganz verschieden, aber meistens so um 6, 7, 8 und enden in den letzten Tagen immer so um 22 Uhr nach Veranstaltungen. Also schon ganz gut dicht.
Ja, also weil das, kriegt, das ist ja auch so ein Satz, wo ich immer so einen Hals kriege, weil Leute sagen, ja, die Politiker, die hackeln ja eh nichts und dafür kriegst du so viel Geld. Ja, weil jede Politikerin, Politiker und alle dazwischen, also die ich kenne, arbeiten halt wirklich, wirklich viel und zwar nicht nur zu Stoßzeiten, sondern überhaupt. Also ich wünsche dir, dass du das alles gut packst und dass du das alles gut machst, bin aber überzeugt davon. Gregor, die letzten Worte gehören dir.
Ja, vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg.
Danke euch für die Einladung. Ich fühle mich jetzt sehr glühwürmchenmäßig.
Du bist jederzeit wieder willkommen hier.
Dankeschön.